D-Radio Wissen. Hörsaal.
Wir leben in einem säkularen Land, in dem Kirche und Staat weitestgehend getrennt sind, wenn auch nicht ganz. Und man sollte meinen, Säkularisierung und Religion stehen in Konkurrenz zueinander. Ja, unser Vortragender heute, der Historiker Lucian Hölscher, hat da eine andere These. Die Kirchen haben auch was von der Säkularisierung. Am Mikro ist Katrin Ohlendorf, willkommen im Hörsaal und das ist unser Thema heute.
Säkularität ist der geistige und soziale Raum, in dem sich Religionen heute entfalten. Die Kirchen profitieren in hohem Maße vom Input säkularer Kulturen. Der Begriff Säkularisierung bezeichnet nicht nur den Schwund, sondern auch die Erneuerung von Religion.
Denn dein ist das Reich.
Religion und Säkularität schließen sich zugleich ein und aus.
Amen.
Ja, klingt irgendwie paradox, aber Lucian Hölscher dröselt das gleich für uns auf. In seinem Vortrag Die Säkularisierung der modernen Gesellschaft, da erklärt er, in welchem Verhältnis Religion und Säkularität stehen und wie sich dieses Verhältnis verändert hat über die Zeit. Hölscher war Professor an der Ruhr-Uni Bochum und ist seit 2014 im Ruhestand. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt eben die Religionsgeschichte der Neuzeit. Den Vortrag hatte er am 3. Mai 2016 im Rahmen einer Gastprofessur am Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster gehalten.
Es dürfte unter Fachleuten, denke ich, wie in der breiten Öffentlichkeit heute relativ unbestritten sein, dass die Religionsgemeinschaften in Deutschland in eine weithin säkulare Gesellschaft eingebettet sind. Worin aber die Säkularität dieser Gesellschaft besteht, ist weitaus weniger deutlich. Drei mögliche Bedeutungen scheinen dabei im Vordergrund des Begriffs zu stehen. Ein verfassungsrechtliches, ein, ich sag mal, differenzierungssoziologisches und ein kirchen- bzw. religionskritisches Verständnis. Ich gehe die drei jetzt einmal durch. Verfassungsrechtlich meint Säkularität die durch die Verfassung garantierte institutionelle Trennung von Kirche und Staat. Sie ist in Deutschland zwar schwächer ausgebildet als in Frankreich und anderen laizistischen Staaten und wird deshalb gelegentlich auch hinkend bezeichnet. Gemeint ist damit, dass den Kirchen in Deutschland zwar einerseits ihre volle Autonomie als öffentlich-rechtliche Kooperation zugebilligt wird, sie andererseits aber weitreichende Unterstützung durch staatliche Organe erfahren und eine starke Mitwirkung an der öffentlichen Meinungsbildung zugebilligt bekommen. Trotzdem, die Trennung von Kirche und Staat garantiert dabei doch die positive und die negative Religionsfreiheit aller Bürger und die rechtliche Gleichstellung mehrerer Religionsgesellschaften. Die deutsche Gesellschaft wird daher auch häufig als pluralistisch bezeichnet. Auch einer dieser zentralen Begriffe heute. Für eine Beschreibung des säkularen Charakters der deutschen Gesellschaft scheint mir der Verweis auf die Trennung von Kirche und Staat allein aber noch nicht zu genügen. Denn er trägt kaum der Tatsache Rechnung, dass es in dieser Gesellschaft auch Bevölkerungsteile gibt, die sich selbst als säkular beschreiben. Solche Gruppen reihen sich mit dieser Selbstbezeichnung nicht einfach in die Vielzahl gleichberechtigter Religionsgemeinschaften ein, sondern sie negieren in der einen oder anderen Weise Religion überhaupt. Die Rede von religiöser Pluralität, die religiöse mit antireligiösen Gruppen und Überzeugungen auf eine Stufe stellt, wird dem Selbstverständnis säkularer Bürger, vielfach aber auch dem religiöser Bürger nicht gerecht. Dies zu betonen ist auch heute keineswegs überflüssig, denn es ist meines Erachtens noch immer ein Denk- und Wahrnehmungsfehler vieler kirchlich Engagierter, vor allem von Theologen und Repräsentanten der Kirchen, die Leugnung, Ablehnung und Nichtbeachtung von Religion entweder als solche gar nicht ernst zu nehmen oder sie von vornherein gewissermaßen a priori immer auch schon als eine Form oder als ein Derivat von Religion zu verbuchen. Die säkularen Teile der Gesellschaft werden so vielfach einfach ausgeblendet. Das hat in der europäischen Kirchengeschichtsschreibung zwar eine alte Tradition, die schon bis in die frühe Neuzeit zurückreicht, als die sogenannten Atheisten, etwa bei Gottfried Arnold, der darüber ein berühmtes Buch geschrieben hat, um 1700, unter die heretischen Religionsgemeinschaften gerechnet wurden. Aber es entspricht nicht der heutigen Realität. Die weit überwiegende Mehrheit derjenigen, die heute keiner Religionsgemeinschaft angehören, treten den Religionsgemeinschaften nicht als Konkurrenten oder Kontrahenten gegenüber, sondern sie interessieren sich einfach nicht für Religion. Zweitens. Als säkular wird zweitens also häufig auch eine funktional differenzierte Gesellschaft bezeichnet und als Säkularisierung der Prozess ihrer fortschreitenden Ausdifferenzierung in gesellschaftliche Teilbereiche oder Subsysteme. Die Geltungsansprüche religiöser Normen und Semantiken beschränken sich dieser Theorie- und Begriffsbildung zufolge auf einen ganz bestimmten Bereich der Gesellschaft, eben den der Religion. Andere Ordnungsbereiche wie Politik oder Wirtschaft oder Wissenschaft sind von religiösen Logiken und Geltungsansprüchen freigestellt. Das schließt eine religiöse Beeinflussung anderer Subsysteme, ich benutze die Luhmannsche Terminologie hier, nicht aus, beschreibt diese Einflüsse aber als von außen, also aus einem anderen Subsystem kommend. Auch dieses Modell beschreibt meines Erachtens die Rolle von Säkularität in der modernen Gesellschaft nur unzureichend. Denn erstens werden darin nicht die nicht-religiösen Subsysteme, also Politik, Wirtschaft, Wissenschaft etc. als solche als säkular bezeichnet, sondern das systematische Verhältnis zwischen ihnen bzw. der Vorgang der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung selbst. Würde die Systemtheorie tatsächlich über einen Begriff der Säkularität verfügen, der mehr enthalten würde als die Tatsache, dass die genannten Subsysteme eben nicht religiös sind, dann müsste sie ja angeben, was denn Politik und Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft und so weiter über die Tatsache hinaus nicht religiös zu sein, als säkular ausweisen könnte. Das kann und will sie aber nicht, wenn ich sie recht verstehe. Ebenso wenig, wie sie zum Beispiel alle anderen Subsysteme jenseits der Politik mit einem gemeinsamen positiven Etikett versieht. Hinzu kommt allerdings noch etwas anderes. Der differenzierungstheoretische Säkularisierungsbegriff trägt meines Erachtens nicht der Tatsache Rechnung, dass Religiosität und Säkularität sowohl in einem Verhältnis der grundsätzlichen Exklusion als auch der grundsätzlichen Inklusion zueinander stehen. Sie sind mit anderen Worten weder demselben noch verschiedenen gesellschaftlichen Subsystemen zuzuordnen. Das klingt kompliziert, ich erkläre es aber gleich, ja, was das bedeutet. Indem ich das erläutere, komme ich nun also zum dritten Verständnis von Säkularität. Die großen christlichen Religionsgemeinschaften leben heute, ich wiederhole das noch einmal, inmitten einer Gesellschaft, die sich aus unterschiedlichen Gründen selbst als säkular beschreibt. Die säkulare Öffentlichkeit ist, ich denke dabei zum Beispiel an die großen Massenmedien, den christlichen Kirchen gegenüber, die anderen Religionsgemeinschaften möchte ich für den Augenblick einmal außen vor lassen, also den christlichen Kirchen gegenüber nur zum geringsten Teil feindlich, mehrheitlich dagegen teils gleichgültig, teils freundlich eingestellt. Viele äußern Kritik und Vorbehalte gegenüber Kirche und Christentum, viele hören aber auch hin, wenn die Kirchen etwas ihrer Meinung nach Vernünftiges zu sagen haben. Sie lassen sich von ihren Argumenten ansprechen, sind mit ihnen oft auch einer Meinung. Dafür gibt es viele Beispiele. Man denke nur zum Beispiel an die kirchlichen Stellungnahmen zu den Grenzen des Lebens, im Tod und in der Geburt, oder zu den Genmanipulationen von Lebewesen. Sie haben weit über die Grenzen der Kirchenmitglieder hinaus öffentliche Anerkennung, allerdings auch innerhalb der Kirchen bisweilen starken Widerspruch erfahren. Ähnliches lässt sich von den zahlreichen Stellungnahmen kirchlicher Gremien und Amtsträger in den letzten Jahrzehnten zur Friedens- und Umweltpolitik, zur Gleichstellung der Geschlechter, zur betrieblichen Mitbestimmung und vielem anderen sagen. Die Kirchen bleiben also nicht ohne Resonanz in der säkularen Öffentlichkeit. Umgekehrt profitieren sie aber auch von der kritischen Resonanz dieser säkularen Öffentlichkeit, in der sie sich mit ihren Überzeugungen bewähren müssen. Sie brauchen diese säkulare Umwelt, weil diese ihnen Rückmeldungen darüber gibt, ob ihre Deutungen der bestehenden Realität, ihre Handlungsvorschläge und Antworten auf Grundfragen des Lebens und des gesellschaftlichen Zusammenlebens überzeugend sind. Die säkulare Öffentlichkeit nötigt den kirchlichen Diskurs immer wieder dazu, sich auf neue Situationen angemessen einzustellen, nicht in traditionellen Deutungsmustern, Floskeln und Aktivitäten zu erstarren. Die Kirchen neigen allerdings häufig dazu, die Existenz dieser säkular gestimmten Gesellschaft entweder als Christentumsfeinde zu verteufeln oder noch häufiger einfach zu ignorieren. So als handle es sich, was religiöse Fragen betrifft, um eine Tabula rasa, ein offenes Missionsgebiet, das die Kirchen mit ihren Botschaften einfach bearbeiten könnten, wie der Bauer bei der Aussaat das noch unbestellte Feld. Das ist natürlich falsch und kann nur als Teil ihrer Missionsstrategie selber betrachtet werden. Tatsächlich können sich die Kirchen ja nicht einmal wünschen, dass die kritische Distanz der säkularen Öffentlichkeit zu ihren Botschaften nicht bestünde. Denn diese kritische Distanz hilft ihnen, auch für sich selbst glaubwürdig zu sein. Sie hilft ihnen, sich in einer Welt zu bewähren, in der es keine festen Instanzen gibt, die von vornherein für sich die Wahrheit reklamieren könnten. Die säkulare Öffentlichkeit ist daher für Christen auch ein Gegenüber, an dem sie sich bilden und weiterentwickeln können und müssen. Mehr noch. Die Kirchen profitieren in hohem Maße vom Input säkularer Kulturen. Sie verwandeln sich viele ihrer Ideen an. Verständlicherweise streben die Kirchen zwar heute danach, als Protagonisten gesellschaftlicher Bewegungen Anliegen der Gesellschaft zu artikulieren und durchzusetzen. Sie verfallen dabei allerdings oft dem Irrtum, als handle es sich um auch im historischen Sinne ursprünglich christliche Anliegen. Aber das ist nicht wahr. Oft genug waren christliche Theologen nicht die Urheber der neuen Ideen, sondern sie haben sie nur im Medium der christlichen Tradition kritisch reflektiert, was ja nicht wenig ist. Religiöse Toleranz, religiöser Pluralismus, Demokratie, Umweltschutz, Menschenwürde und viele andere Werte der modernen säkularen Gesellschaft sind nicht aus dem Christentum entsprungen, sie sind aber im Medium christlicher Tradition reflektiert, mittlerweile in den Grundbestand neuzeitlichen Christentums aufgenommen worden. Es gibt also eine säkulare Öffentlichkeit, die Menschen umfasst, die nicht den christlichen Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften angehören und Ideen, die nicht aus dem Schoß der christlichen Tradition gekommen sind. Doch die Sache ist noch komplizierter. Die säkulare Öffentlichkeit endet nämlich nicht an den Toren der Kirchen, sondern sie reicht weit in deren Mitgliedschaft und in deren Gremien hinein. Sie ist nicht nur ein Gegenüber zur kirchlichen Gemeinschaft, sondern auch ein Teil von ihr. Spätestens damit aber umfasst sie gesellschaftliche Gruppen, deren Verständnis von Säkularität sich massiv voneinander unterscheidet, ja, dass sich sogar wechselseitig ausschließt. Neben Kirchenmitgliedern müssen wir auch explizite Kirchengegner, wie in Deutschland etwa die Humanistische Union, zu ihr rechnen. Neben religiös und kirchlich Engagierten auch Gleichgültige, für die Kirche und Religion überhaupt keine Rolle spielen, weder im positiven noch im negativen Sinne. Bei der säkularen Öffentlichkeit handelt es sich also um eine komplexe Gemengelage von Stimmen, die mit unterschiedlichen Vorstellungen von Säkularität auftreten. Man kann die Komplexität dieser Öffentlichkeit nicht durch eindeutige Begriffe von dem, was religiös und säkular ist, auflösen, sondern einzig dadurch, dass man die verschiedenen Begriffe von Säkularität freilegt und ihr Zusammenspiel darlegt. Wie Sie sehen, verfolge ich in dem lang anhaltenden Streit um die richtige begriffliche Fassung von Säkularitäts- und Säkularisierungskonzepten eine vom Mainstream der Fachleute abweichende Linie. Den Begriff der Säkularisierung, und das Gleiche gilt ja für den Begriff des Säkularen überhaupt, ist immer wieder seine Vieldeutigkeit vorgeworfen worden. Der Rückgang religiöser Überzeugungen und der Bedeutungsverlust religiöser Institutionen, aber auch ein damit verbundener qualitativer Bedeutungsgewinn des Religiösen im Sinne der Herauskristallisierung des Propriums, wie man im Kirchenjargon oft sagt, des Propriums von Religion. Dann aber auch die Privatisierung und Individualisierung religiöser Überzeugungen und Praktiken, die schon genannte Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilbereiche und die Trennung von Kirche und Staat, um vielleicht nur die wichtigsten zu nennen. Seine Vieldeutigkeit, heißt es, mache den Säkularisierungsbegriff und dann wohl auch den Begriff des Säkularen überhaupt als wissenschaftliches Analyseinstrument unbrauchbar. Doch dabei wird meines Erachtens übersehen, dass in der Vieldeutigkeit dieser Ausdrücke nicht unbedingt eine Schwäche, sondern zugleich auch eine Stärke liegt. Denn in der modernen Gesellschaft überlagern sich verschiedene Formen der Säkularität und der Säkularisierung. Sie voneinander zu unterscheiden, mag für analytische Klarheit sorgen. Aber diese Klarheit ist für die empirische Beschreibung moderner Gesellschaften nicht unbedingt sinnvoll, wenn sie nämlich zur Alternative eines Entweder-Oder stilisiert wird. Denn auf diese Weise wird künstlich getrennt, was in der gesellschaftlichen Realität zusammengehört, alle politisch-sozialen Begriffe, auch der Begriff der Religion zum Beispiel, sind ja vieldeutig. Man könnte auch sagen, gezielt ungenau, und sie müssen dies auch sein, um umstritten sein zu können. Und umstritten müssen sie sein, um ihre spezifische Funktion in politischen Debatten erfüllen zu können. Erst in seiner Vieldeutigkeit konstituiert sich der Gegenstand, auf den sich ein politischer Begriff bezieht, als eine vielschichtige und multiperspektivische Erscheinung. Sie disqualifiziert ihn deshalb nicht für die wissenschaftliche Beschreibung gesellschaftlicher Tatbestände und Problemlagen. Gerade in ihrer Vieldeutigkeit und Vielschichtigkeit verweisen Begriffe wie Religion und Säkularisierung auf eine Wirklichkeit, die selbst vieldeutig und vielschichtig ist. Im Fall von religiösen Begriffen steigert sich diese Vieldeutigkeit sogar häufig noch bis zu einem kontradiktorischen Gegensatz. Wie es dazu kommt und worin dies begründet liegt, will ich nun in einem zweiten Schritt versuchen zu zeigen. Es gehört meines Erachtens zu den wichtigsten begriffspolitischen Weichenstellungen der Neuzeit, dass sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine wachsende Zahl von politisch-religiösen Dissidenten dazu entschieden hat, ihre abweichenden religiösen Überzeugungen nicht mehr als religiös, auch nicht in einem neuen dissentierenden Sinne, als religiös zu bezeichnen, sondern als wissenschaftlich bzw. als allgemein menschlich. Als Orientierungspunkt ihres Vertrauens wählten sie nicht mehr Gott, sondern mal die methodisch argumentierende Vernunft, mal die Humanität, das heißt das, was sie dem Menschen als Wesen zuschrieben. Sie verließen damit, zumindest subjektiv, nicht nur den dogmatischen Raum ihrer jeweiligen Religionsgemeinschaften, sondern den Raum von Religion überhaupt. Und dadurch entstand eine neue semantische und gesellschaftspolitische Konstellation. Über Jahrhunderte hinweg war das religiöse Feld in Europa durch Begriffsdichotomien wie geistlich-weltlich, ewig-zeitlich, Kleriker-Laie und sakral-profan strukturiert worden. Sie alle bezeichneten eine Spannung innerhalb der Welt- und Sozialordnung, die auf wechselseitige Ergänzung angelegt war. Papst und Kaiser, Bischof und Landesherr, geistliches und weltliches Recht, heilige und profane Orte. Keine dieser Bezeichnungen kam ohne ihr jeweiliges Gegenstück aus. Unter den geistlichen und der weltlichen Gewalten gab es dabei unterschiedliche Zuständigkeiten und natürlich auch Konflikte um die Grenze zwischen ihnen. Zum Beispiel zur Zeit der Reformation des 16. Jahrhunderts darüber, ob die Ehe eine geistlich-sakramentale oder eine bürgerlich-weltliche Angelegenheit sei. Schon der Investiturstreit im 11. und 12. Jahrhundert um die hierarchische Ordnung zwischen Kaiser und Papst gehörte dazu. Er drehte sich darum, wer höher stünde und daher vom anderen Gehorsam fordern dürfe, nicht aber darum, das Zusammenspiel zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt als solches aufzulösen. Deshalb hatte er mit der modernen Alternative von Religion und Säkularität noch nichts zu tun. Die mittelalterliche und frühneuzeitliche Gesellschaftsordnung funktionierte bis ins 19. Jahrhundert hinein, allein im Zusammenspiel geistlicher und weltlicher Ämter, Rechte und Argumentationsstrukturen. Ähnliche komplementäre Strukturen finden sich auch in anderen Kulturkreisen, etwa in der islamischen Unterscheidung zwischen Kalifat und Sultanat, auch in der jüdischen Unterscheidung zwischen König und Prophet. Das änderte sich nun aber um die Mitte des 19. Jahrhunderts. In England mit der säkularistischen Bewegung um George Holyoake, in Frankreich mit der unitarischen Bewegung der Republikaner in den 1850er Jahren, die nach 1870 maßgeblich die laizistische Schulpolitik der Dritten Republik bestimmten. In Auseinandersetzung mit dem Konfessionalismus der großen Staatskirchen radikalisierten sich damals in vielen europäischen Ländern die religionspolitischen Leitbegriffe zu politischen Gesinnungsbegriffen. Die Ausdrücke secular im Englischen, laïc im Französischen, säkular-weltlich im Deutschen bezeichneten nicht mehr wie bisher Positionen innerhalb eines einheitlichen politisch-religiösen Weltbilds, genauer müsste ich sagen, nicht nur, denn das hielt schon noch an, sondern Gegenpositionen zum christlichen Weltbild, ja zum religiösen überhaupt. Im Französischen ist dies besonders sichtbar, weil der Bedeutungswandel hier auch mit einer neuen Schreibweise einherging. Das Attribut laïc mit Q-U-E am Ende bezog sich im republikanischen Diskurs der Dritten Republik nicht mehr wie früher auf die Position des Laien innerhalb der Kirche. Diesen Begriff gab es schon lange, schrieb sich L-A-I-C, ja? Sondern nun auf eine Position außerhalb der Kirche. Secular bezeichnete im Englischen nicht mehr nur das weltliche Gegenstück zur geistlichen Herrschaft, sondern auch ein gänzlich neues Weltbild, in dem es diese Unterscheidung gar nicht mehr gab. Eben das, was die Kirchen etwa seit der Wende zum 20. Jahrhundert dann auch als Secularism im Deutschen Säkularismus bezeichneten. Auch im Deutschen durchlief der Begriff weltlich einen ähnlichen Bedeutungswandel, der sich besser noch im neuen Begriff säkular fassen lässt. Das Wort gab es zwar, aber bisher war dieses Wort nur entweder in der Bedeutung des Laien, säkular waren Laien, oder in der des Jahrhunderts, im Sinne von Säkularfeiern, Sie kennen diesen Begriff noch, gebräuchlich gewesen. Jetzt hingegen meinte er nicht religiös. Aus Komplementärbegriffen waren also Begriffe geworden, die sich wechselseitig ausschlossen. Dass das nicht nur ein Sprachwandel ist, worauf kommt es mir immer an, sondern ein Paradigmenwechsel, der auch einen strukturellen Wandel im Verhältnis von Staat und Kirche, Politik und Religion anzeigte, ist in Deutschland zum Beispiel an der Schulpolitik zu verfolgen. Weltliche Schulen, die sich auch so nannten, gab es in Preußen schon seit den 1760er Jahren. Sie hießen weltlich, weil sie nicht mehr von der Kirche, sondern vom Staat, dem weltlichen Landesherrn, betrieben wurden. In ihrem Stundenplan waren religiöse Themen durchaus vorgesehen, nur jetzt nicht mehr in allen thematischen Bereichen, sondern konzentriert im neuen Fach Religion. Das gab es erst jetzt. Solche Schulen gab es in vielen Teilen Deutschlands auch im 19. Jahrhundert. Seit den 1840er Jahren begann nun der radikal-liberale Deutsche Lehrerverband darüber hinauszugehen, indem er nämlich bekenntnisfreie bzw. religionsfreie Schulen forderte. Also ich benutze die Terminologie dieses Lehrerverbands selber. In denen also überhaupt keine religiösen Gegenstände mehr gelehrt wurden. Das wurde ihm vom preußischen Staat verwehrt, auch unter Bismarck, der in den 70er Jahren eine eher liberale Schulpolitik verfocht. Bismarck trat zwar im Kulturkampf als starker Kirchenkritiker auf, aber er hielt an der Einrichtung weltlicher, im Sinne von staatlich betriebenen Schulen fest, in denen der Religionsunterricht seinen festen Platz hatte. Erst die SPD griff 1891 im Erfurter Programm die radikal-liberale Forderung nach bekenntnisfreien Schulen auf, die nicht nur vom Staat betrieben wurden, sondern auch frei von jeglichen religiösen Lehrinhalten waren. Mit dieser Forderung nach weltlichen Schulen, jetzt in einem neuen Sinn, traten liberale und sozialdemokratische Schulreformer nach 1900 gegen die in Deutschland noch immer als Regelschule fest etablierte Konfessions- oder Bekenntnisschule auf. Für die galt das Gegenteil. Sie wurden von Geistlichen geleitet und hatten einen bewusst religiösen Lehrplan. Diese Frontstellung zwischen Konfessionsschulen und weltlichen Schulen in diesem SPD-Sinne, sage ich mal, erhielt sich bis zur weitgehenden Abschaffung der Konfessionsschulen Ende der 1960er Jahre. Halten wir noch einmal im Allgemeinen fest, was ich am Beispiel der Schulen illustrieren möchte. Statt sich wechselseitig zu ergänzen, traten ein kirchlich bzw. religiös orientierter und ein säkular orientierter Gesellschaftsentwurf in ein Verhältnis wechselseitiger Exklusion und Unvereinbarkeit. Die laizistische, säkularistische Gesellschaftsordnung sah sich zur Generierung einer eigenen, diesseitigen Weltanschauung genötigt, das heißt zu einer Legitimation ihrer Existenz, die auf den Kontrast zu einer jenseitigen, göttlichen Sphäre verzichtete. Umgekehrt sah sich aber auch die Kirche zum Aufbau einer eigenständigen gesellschaftlichen Organisation aufgerufen. So bildeten sich zwei weltanschaulich fundierte Gesellschaftsmodelle, die jeweils das, was sie im alten, einheitlichen Gesellschaftsmodell entbehrten, nämlich die geistliche Macht der Kirche, eine weltliche Legitimation, die weltliche Macht des Staates, umgekehrt eine geistliche Legitimation, nun aus sich selbst heraus ergänzten. Das galt dann zwar faktisch nur für den Extremfall staatskirchenrechtlich verfasster Ordnungen, wie etwa dem Vatikanstaat nach 1870, und säkularistischer, religionsfeindlicher Gesellschaften, wie sie das die europäische Sozialdemokratie im 19. und die kommunistischen Parteien im 20. Jahrhundert entwarfen. Es galt nicht für die konkrete Ausgestaltung liberaler Gesellschaften, in denen sich Elemente des älteren komplementären Verständnisses von Geistlichkeit und Weltlichkeit durchaus erhielten. Aber in der politischen und wissenschaftlichen Begriffsbildung hat sich der antagonistische Gegensatz bis heute erhalten. Unter Secularism und Secularization wird im Englischen, unter Laicism und Laicité im Französischen in erster Linie ein Verhältnis der wechselseitigen Exklusion von Religion und Kirche auf der einen, Staat und Gesellschaft auf der anderen verstanden. Graduelle Abstufungen, wie die Konstruktion kooperativer Verhältnisse zwischen Staat und Kirche, wie sie heute vielfach bestehen, gerade in Deutschland, etwa in der deutschen Diakonie und Caritas, schloss das keineswegs aus. Aber Staat und Kirche nehmen sich wechselseitig, denke ich, unterschiedlich wahr. Der Staat die Kirchen als Sozialpartner, die Kirchen den Staat umgekehrt als Schutzmacht und Raum ihres geistlichen Wirkens. Säkularität und Weltlichkeit bezeichnen für die eine Seite den ganzen Umkreis dessen, worin sich Menschen und Gesellschaften bewegen, für die andere Seite dagegen den Gegenpol zur Transzendenz, die Diesseitigkeit aller irdischen Einrichtungen. Auch in den Religionswissenschaften hat sich der Gegensatz, ich sage das bewusst etwas überpointiert, bis heute erhalten. Als säkulare Wissenschaften können die Religionswissenschaften die Kirche nur als soziale bzw. kulturelle Organisation betrachten. Ein spirituelles Kirchenverständnis wie das etwa der unsichtbaren Kirche bleibt ihnen sozialwissenschaftlich jedenfalls ungreifbar. Jedenfalls solange sie sich einer ausschließlich säkularen Terminologie bedienen, während es ja umgekehrt für die theologische Reflexion absolut essentiell ist. In der Semantik von Religion und Säkularität spiegelt sich also ein komplexes Verhältnis, das notwendig unterschiedliche Vorstellungen und Vorstellungsebenen miteinander verbindet. Es ist, das sollte, glaube ich, nun deutlich geworden sein, keine Schwäche, sondern gerade eine Stärke des Begriffs der Säkularität, dass er beide Lesarten, die soziologische und die theologische Lesart, freigibt und sie damit bei aller Divergenz ihrer Betrachtungsweisen miteinander verknüpft. Verknüpft nicht im Sinne einer semantischen Eindeutigkeit, die beide Lesarten umfassen würde, sondern im Sinne, ich würde sagen, einer dialektischen Kipplage. Der Begriff rückt einen Gegenstand ins Licht, der offenbar von zwei Seiten betrachtet werden kann und auch muss, wenn man beiden Lesarten ein sachliches Recht einräumt. Kein anderer religionspolitischer Begriff vermag meines Erachtens dies heute in gleichem Maße zu leisten. Und schon allein deshalb sollte man ihn nicht aus dem religionspolitischen Diskurs verabschieden. Tatsächlich hat er sich ja auch in den letzten Jahrzehnten, seit den 60er Jahren, nicht nur in der sozialwissenschaftlichen, sondern auch in der theologischen Gesellschaftsanalyse als außerordentlich fruchtbar erwiesen. Und damit komme ich zu einem weiteren Stadium der begriffsgeschichtlichen Explikation dessen, was wir heute als Säkular und Säkularisierung bezeichnen. Ich denke, über der dominanten Anglisierung unserer Wissenschaftssprache ist heute ein wenig in Vergessenheit geraten, dass die Begriffe der Säkularität und der Säkularisierung im Deutschen in der Nachkriegszeit eine neue Schneise der Begegnung und der Verschränkung von Religion und Gesellschaft geschlagen haben. Die konzeptionelle Linie dieser neuen Begriffsbildung, die ich hier nur andeuten kann, lässt sich in den 50er und 60er Jahren von dem protestantischen Theologen Friedrich Gogarten bis zum Soziologen Helmut Schelsky und dem Philosophen Hans Blumenberg, von Max Weber bis zu Niklas Luhmann ziehen. Doch haben am Umbau des Begriffs, das will ich ganz klar hier auch sagen, auch wichtige katholische Reformtheologen wie Karl Rahner und Johann Baptist Metz mitgewirkt. Man versteht diese Karriere des Säkularitätsbegriffs in den ersten Nachkriegsjahrzehnten nicht ohne Berücksichtigung des politischen Kontextes. In beiden christlichen Großkirchen war nach dem Zweiten Weltkrieg ein Klima der gesellschaftspolitischen Öffnung zur westlichen, vielfach als säkular bezeichneten Nachkriegsordnung entstanden. Obwohl als politische und ideelle Hoffnungsträger aus dem Dritten Reich hervorgegangen, waren sich die Kirchen, genauer müsste man sagen, die Reformgruppen in beiden Kirchen darin einig, dass sie sich dem neuen demokratischen und säkularen Strukturen der Nachkriegsgesellschaft würden öffnen müssen, wenn sie dem drohenden Ghetto der gesellschaftlichen Isolierung entrinnen wollten, in das sie spätestens seit dem Ersten Weltkrieg geraten waren. Nicht mehr als Mahner und Bremser, sondern als Protagonisten der gesellschaftlichen Modernisierung und als Vermittler zwischen antagonistischen säkularen Kräften wollten sie wirken. Das Ghetto ihrer Ablehnung durch die säkulare Gesellschaft, aus dem die Kirchen auszubrechen versuchten, wurde von den Kirchenreformen in beiden Kirchen damals in hohem Maße als ein sprachliches Ghetto wahrgenommen. Die Sprache der christlichen Verkündigung, hieß es, sei den meisten Zeitgenossen ebenso fremd geworden wie viele ihrer Zeremonien und Dogmen. Die Strategie, mit denen die Kirchenreformer auf diese Diagnose antworteten, bestand in einer intensiven Übersetzung religiöser in säkulare Aussagen und Begriffe und umgekehrt. Was im Kirchenjargon bislang oft mehr abweisend als einladend, als Welt und weltlich bezeichnet worden war, wurde nun als Gesellschaft und gesellschaftlich neu gefasst. Christliche Liebe und Caritas gewannen als gesellschaftliche Solidarität. Gottes Schöpfung als zu bewahrende Umwelt eine konkretere politische Fassung. Laien und Bürger wurden gewissermaßen eins. Die Grenzen zwischen kirchlichen und zivilen Gruppen wurde porös. Die Geschichte der Bürgerbewegung in den 60er bis 80er Jahren, von der Gewerkschafts- und Friedensbewegung bis zur Umwelt- und Frauenbewegung, ist eine Geschichte der Säkularisierung, der Verweltlichung im Sinne der semantischen Übersetzung und Verschmelzung. In ihnen arbeiteten kirchlich Engagierte mit säkularen Gruppen zusammen. Davon konnten beide Seiten profitieren. Zivile Protestbewegungen fanden in der religiösen Tradition der Kirchen eine willkommene geistige Fundierung. Kirchliche Reformgruppen für ihre christlichen Botschaften in der zivilen Bürgergesellschaft eine neue Relevanz und Akzeptanz. Was hier entstand, würde ich sagen, war keine neue Zivilreligion, wohl aber eine neue säkulare Religiosität. Bevorzugte Bühnen des neuen gesellschaftspolitischen Selbstverständnisses der Kirchen waren dabei in Deutschland, und ich übergehe hier einmal die bedeutende Rolle des Zweiten Vatikanischen Konzils der katholischen Kirche, waren in Deutschland die kirchlichen Akademien und die Kirchen- bzw. Katholikentage. Sie traten im Laufe der 50er und 60er Jahre zunehmend mit dem Anspruch auf, aktuelle politische Themen nicht nur für das Kirchenpublikum, sondern für die Gesamtgesellschaft diskursiv aufzubereiten. In dieselbe Richtung wies die wachsende Zahl gesellschaftspolitischer Stellungnahmen beider Großkirchen zu allen großen Streitthemen der Epoche: Friedens- und Rüstungspolitik, Ostpolitik, Umweltpolitik, Wirtschaftspolitik und so weiter. Wenn Kirchenreformer in diesem Zusammenhang hängen von Säkularisierung sprachen, dann häufig im Sinne einer Chance für Kirche und Christentum. Ein reinigendes Feuer, nannte sie zum Beispiel eine gemeinsame Tagung der katholischen und protestantischen Akademien in Bayern im Mai 1969. Von der anstehenden Kirchen- und Theologiereform sprachen viele als einer notwendigen Weltwerdung des Evangeliums. So zum Beispiel die katholischen Theologen Karl Rahner und Josef Ratzinger. Manche protestantischen Theologen sprachen in diesem Zusammenhang aber auch von Säkularisierung im Sinne der Realisierung der Sache Gottes, wie ein berühmter Buchtitel damals hieß, nämlich von Heinz Zarndt, der Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags 1971 bis 1973 war, oder Jürgen Moltmann in Tübingen und Helmut Gollwitzer in Berlin. Sie konnten sich dabei auf den Göttinger Theologen Friedrich Gugarten berufen. Durch seine Zusammenarbeit mit Karl Barth als Vertreter der dialektischen Theologie bekannt geworden, hatte sich Gogarten schon in den 20er und 30er Jahren dafür eingesetzt, Gottes Wort wieder in lebensnahe Verbindung mit der säkularen Gesellschaft zu bringen. In seinem Werk Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit von 1953 beschrieb er nun die Säkularisierung selbst inkarnationstheologisch als ein in die Welt kommen des Evangeliums durch Jesus Christus, hob sie dabei allerdings von den negativen Bestrebungen des Säkularismus, einer gottlosen Form der Weltentwicklung, ab. Säkularisierung positiv, Säkularismus negativ. Gogarten zufolge konnte das Wort Gottes in der Welt aber gar nicht anders zur Wirkung kommen als durch seine Säkularisierung in diesem Verständnis, in diesem inkarnationstheologischen Verständnis. In den 60er Jahren war der Begriff der Säkularisierung zu einer der wichtigsten Deutungskategorien der modernen Gesellschaftsentwicklung in Deutschland geworden, mit einer fast universellen Anwendbarkeit, nicht nur in den Gesellschaftswissenschaften, sondern auch im öffentlichen kulturpolitischen Diskurs der Medien. In allen Bereichen, ob in der Sexualmoral oder in der Auseinandersetzung mit Marxismus und Atheismus, überall wurde von Säkularisierung, übrigens in relativ unterschiedlichem Sinne, gesprochen. Also das ging auch dann terminologisch auseinander. Auch in den kirchenpolitischen Debatten der Zeit, von der kirchlichen Einstellung eben, ja, spielte der Begriff dabei bald als Diagnose des religiösen Verfalls, bald als Aufruf zur zeitgemäßen Erneuerung des christlichen Glaubens, also beides gab es, eine je unterschiedliche Rolle. Gleichwohl die Tatsache, dass die Kirchen ihre gesellschaftspolitische Verantwortung wahrnehmen wollten, sicherte dem Begriff der Säkularität eine hohe Relevanz. In der Auseinandersetzung mit dem Islam zum Beispiel mutierte Säkularität in den 80er Jahren geradezu zu einem essentiellen Beschreibungsmerkmal des Christentums. Christliche Apologeten verstanden darunter zwar gelegentlich nur die Vereinbarkeit des Christentums mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie gingen aber auch weit darüber hinaus, wenn sie, wie zum Beispiel die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen 1967, behaupteten, das Christentum habe die Säkularisierung selbst aus sich hervorgebracht. Ja. Mit dem Aufkommen des positiven Säkularisierungsbegriffs endete aber natürlich nicht die ältere Rede von Säkularisierung im welt- und gesellschaftskritischen Sinne. Im Gegenteil. Die reformerischen Säkularisierungskonzepte konnten sich, so das vermutlich zutreffende Urteil von Nikolai Hannig, gegen das Konzept des Abfalls von Kirche und Religion letztlich kaum durchsetzen. Also wenn man das sozusagen quantitativ verfolgt, ist dieser negative, traditionelle Begriff überwiegt. In der Mehrdeutigkeit und Vielschichtigkeit der Begriffe Säkular und Säkularisierung kam jedoch die gespaltene Einstellung der Kirchen zur Kirchen- und Theologiereform zum Ausdruck. Die schwierige Gratwanderung zwischen Öffnung zur und Verfallenheit an die Welt ist auch seither eine Daueraufgabe der Kirchen geblieben. Auch die außerkirchliche Öffentlichkeit zerfiel in unterschiedliche Lager. Auf der einen Seite standen diejenigen, die in der Säkularisierung der Kirchen mit den Kirchenreformern gemeinsam einen notwendigen, ja überfälligen Modernisierungsschub sahen. Auf der anderen Seite standen diejenigen, die dadurch das Wesentliche der Kirche, ihr Proprium, in Gefahr sahen. Wenn sich Kirchenkritiker solcher Kritik anschlossen, dann meist in einer Art, wie ich das nenne, unheiliger Allianz mit den kirchenpolitisch Konservativen. Sie verwarfen zum Beispiel, etwa um einen Namen mal zu nennen, Rudolf Augstein im Spiegel, sie verwarfen den Glauben an Wunder als irrational, zeigten sich darin sozusagen als nichtgläubig, sahen aber im Wunderglauben gleichwohl ein Wesensmerkmal des Glaubens, an den sie natürlich nicht teilten. Solche semantischen Allianzen sind bis heute gerade unter Menschen weit verbreitet, die sich selbst als säkular im Sinne ihrer Religionslosigkeit bezeichnen. Seit den 90er Jahren hat sich das religiöse Feld in Deutschland allerdings noch einmal gewandelt. Zwei Veränderungen fallen meines Erachtens besonders ins Auge. Zum einen ist die säkulare Religiosität der 60er bis 80er Jahre in gewissem Sinne ein Generationenprojekt geblieben. Die relativ breite Laienunterstützung in kirchlichen Gremien ging vielerorts zurück. Die amtskirchliche Führung gewann wieder an Bedeutung. In den 90er Jahren setzte eine jüngere Generation der religiös Engagierten wieder verstärkt auf die symbolische Erkennbarkeit ihres religiösen Engagements. Katholische Priester und lutherische Pfarrer traten zum Beispiel wieder lieber mit Collar, also diesem weißen Kragen, statt in Jeans und Rollkragenpullover auf, was sozusagen typisch war für die 70er, 60er, 70er, 80er Jahre. Spirituelle Versenkung und andere Meditationsübungen gewannen unter Gläubigen an Ansehen, oft zulasten des politischen Engagements. Zum anderen ist Religion in der säkularen Gesellschaft, etwa in den Feuilletons säkularer Medien, auch an den Universitäten, wieder ein respektabler Gegenstand öffentlicher Debatten geworden. Dass damit nicht eine Zunahme klassischer Partizipationsformen wie dem Kirchen- und Abendmahlsbesuch einherging, ist bekannt. Aber als Thema und als Sprache, in der man sich auch in der säkularen Öffentlichkeit über ausgewählte Themen wie zum Beispiel Tod oder Schuld verständigen kann, ist Religion wieder gefragt. Man kann dies durchaus, denke ich, als Spätfolge jener Säkularisierung des Religiösen verstehen, die seit den 60er Jahren Kirche und Gesellschaft, Religion und säkulare Lebensformen in einen Prozess der kritischen Verständigung verstrickt hat. Der Begriff Säkularisierung bezeichnet seither nicht mehr nur den Schwund, sondern auch die Erneuerung von Religion. Nicht bloß die institutionelle Trennung von Kirche und Staat, sondern auch eine neue Form ihrer Zusammenarbeit und wechselseitigen Beziehung aufeinander. Und abschließend noch ein Wort zum, ich will mal sagen, utopischen Potenzial, das die Konzepte der Religion und der Säkularität heute zu entfalten vermögen. Denn wenn wir Prozessbegriffe wie Säkularisierung benutzen, dann versuchen wir ja damit auch heute noch irgendwie eine Zukunftsperspektive zu entfalten. Vom Ideal einer religiös geeinten Menschheit haben sich, glaube ich, die meisten längst verabschiedet. Aber auch der Säkularismus, jene Idee der Sozialisten und Humanisten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, hat ihr utopisches Hoffnungspotenzial, meine ich, weitgehend verspielt. Zu enttäuschend waren die Versuche, in säkularistischen Gesellschaftsmodellen wie dem Kommunismus oder den zahlreichen laizistischen Regimen außerhalb Europas eine friedliche Gesellschaftsordnung jenseits der Religion zu etablieren. Im Konkurrenzkampf zwischen Religion und Säkularität hat sich so, meine ich, ein gewisses Patt eingestellt. Keine Seite kann für sich die Suprematie beanspruchen. Säkularismus bildet nicht mehr den universalistischen Hintergrund für die Konkurrenz religiöser Weltdeutungen, doch ebenso wenig kann Religion überzeugend als gemeinsame Plattform für säkulare und religiöse Gruppen auftreten. Das Verhältnis zwischen Religion und Säkularität in modernen Gesellschaften lässt sich meines Erachtens angemessen nur als ein wechselseitiges Inklusions- und Exklusionsverhältnis beschreiben. Das heißt, Säkularität ist der geistige und soziale Raum, in dem sich Religionen heute entfalten. Sie ist aber auch der Raum, der sich in den Religionen entfalten muss, wenn die Religionen sich zur Welt oder Gesellschaft hin öffnen wollen. Religion und Säkularität schließen sich also zugleich ein und aus. Wie dies jeweils geschieht, hängt, denke ich, von den konkreten Positionierungen im säkular-religiösen Spannungsfeld ab. Und damit möchte ich schließen. Ich danke Ihnen sehr.
Der Historiker Lucian Hölscher war das mit einem Vortrag über das Verhältnis von Religion und Säkularität in der modernen Gesellschaft. Die Aufzeichnung stammt vom 3. Mai 2016 und war der Abschluss der Vortragsreihe Hans Blumenberg Gastprofessur am Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster. Am Mikro war Katrin Ohlendorf. Tschüss und habt noch einen schönen Abend.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.